Eine kleine Vorbemerkung zu dieser kommenden Anmoderation in wenigen Sekunden. Es war eigentlich im Hintergrund ein Helikopter zu hören und auf das Geräusch bin ich eingegangen. Stellte sich heraus, der Helikopter ist gar nicht mehr auf dem Band zu hören und deswegen habe ich die Geräusche eines Helikopters jetzt eingesprochen. Viel Spaß. Herzlich willkommen, ihr Menschen da draußen, direkt hier aus dem Helikopter. Oh Gott, das ist... Nein, warum denn ausgerechnet jetzt? Ich hab doch nur noch einen Mann. Naja, ich begrüße euch herzlich, liebe Menschen da draußen, ne? Vom Helikopter meines Herzens, direkt in eure Wohnzimmer und Ohrgehörgänge zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und genau das ist ein weiteres Mal passiert. Diese Geschichte hier, dieser Podcast hier hat eine kleine Vorgeschichte. Und zwar war es mal wieder so, dass ich mich in die Welt von Steam begab und einfach ein bisschen herumklickte, was hat denn der Spielemarkt mal wieder Neues zu bieten. Und dann entdeckte ich eine Spieleseite, die mich sofort ansprach. Und zwar zum einen wegen des Namens Duck Detective, The Secret Salami. Und zum anderen wegen des wunderbaren Illustrationsstils, des wunderbaren Artdesigns. Ein quietschbuntes Spiel, dessen Figuren so ein bisschen erinnern an Sticker, die laufen können. Und spielmechanisch soll das in die Richtung von Case of the Golden Idol gehen, wurde mir versprochen. Also herumlaufen, Vokabeln finden, verschiedene Worte ermitteln und dann damit Lückentexte füllen, um verschiedene Fälle zu lösen. Total tolles Spielkonzept, schöner Stil, dachte ich mir so, spiele ich doch einfach mal. Gibt's aktuell eine Demo zu, ist noch nicht draußen erschienen, wird dieses Jahr irgendwann rauskommen, aber die Demo ist schon da. Und habe ich die Demo gespielt, geht so 10 bis 15 Minuten und dann dachte ich mir danach, das ist ja mega geil. Ich muss rausfinden, wer das gemacht hat. Stellte sich heraus, verantwortlich ist das Berliner Entwicklerstudio Happy Broccoli Games, ein kleines Indie-Team aus Berlin, die in der Vergangenheit 2021 ein Spiel namens Kraken Academy veröffentlicht haben. Das könnte man durchaus kennen, zumindest in meinem Freundeskreis, in meiner Bubble wird das nach wie vor gespielt. Wir werden auch in der Folge drüber sprechen. Und dann stellte sich aber heraus, es ist nicht mal ganz richtig. Also Happy Broccoli Games, klar, ist das Studio hinter Duck Academy. Duck Academy sage ich schon. Mein Gott, Duck Detective. Aber im Grunde war es vor allem eine Person, die dieses Spiel gemacht hat. In den Credits nämlich ist zu sehen, dass Annika Ma, die Gründerin dieses Studios, verantwortlich war bei Duck Detective für Creative Direction, Art, Writing und Design. Und dann sah ich das und dachte mir, oh, das sind ganz schön viele Jobs, die sie da hatte. Wie hat das denn geklappt? Und deswegen habe ich hier eine Nachricht geschrieben und deswegen habe ich sie eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, wie kann es denn sein, dass Duck Detective ein Spiel, eine Demo, die mir wirklich, wirklich gut gefallen hat, von einer Person veröffentlicht wurde, hergestellt wurde, entwickelt wurde. Und wie das überhaupt passieren konnte. Und über diese Brücke kommen wir dann auf ein Gespräch, das ich sehr genossen habe, weil es um ganz unterschiedliche Dinge ging. Es geht um die Rolle, die Annika als Chefin ihres Studios einnimmt, die Verantwortlichkeiten, die sie übernehmen muss, wie sie überhaupt zur Studiogründung kam und wie man sich da so einen Arbeitsalltag vorstellen muss. Es geht auch darum, das fand ich auch sehr wertvoll, um die schwierigen Momente eines Studios, wenn der Cashflow einfach mal nicht fließt, obwohl man Spiele draußen hat, die gut angenommen werden. Auch darüber sprachen wir. Und ansonsten, ich konnte es leider nicht verbergen, kurz vor der Aufnahme habe ich einen riesengroßen IKEA-Schrank zusammengebaut. Ich weiß, liebe Leute, ihr seid nicht wegen mir, sondern wegen Annika da. Aber es hat mich immer noch mit zitternden Händen beschäftigt und deswegen ist das mein Weg ins Gespräch mit ihr. Ihr werdet es gleich selber herausfinden. Also, nochmal absolute Empfehlung, Duck Detective als Demo auf Steam. Ich meine es ganz ehrlich, ich hatte einfach wirklich Spaß mit diesem Spiel und ich möchte, dass es euch auch gut geht damit. So, das zum einen. Zum anderen kleiner Hinweis, ich wurde darum gebeten, häufiger darauf aufmerksam zu machen, deswegen mache ich es jetzt einfach mal ganz kurz. Okay, cool, ne? Gibt's hier als Podcast freier Feed, klar, aber es gibt auch noch ein Premium-Angebot für alle, die auch okay, cool, bei Steady unterstützen. Eine Crowdfunding-Seite, wenn man so möchte. Und für 5 Euro im Monat unterstützt ihr nicht nur meine und unsere Arbeit des kleinen Teams hier, sondern schaltet euch auch eine Menge besonderer, extra Podcasts frei, die jeden Dienstag und Freitag erscheinen. Spielbesprechungen, Klassiker nachholen, Diskussionsrunden, Audioreportagen. Da ist eine ganze Menge los. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Außerdem gibt es ein Newsletter. Jeden Montag schreibe ich euch aus meinem Leben, aus dem Wochenplan und Berichte von Spielen, die ich frisch gekauft und getestet habe für euch. Auch der ist kostenlos auffindbar über die Folgenbeschreibung. So, und nun wünsche ich uns und euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Annika Mahr und mir. Ich muss damit beginnen, mit einer ganz offenen Entschuldigung, falls ich etwas atemlos klinge. Ohne Witz, ich gucke gerade, ich habe es dir eben schon gesagt, bin frisch umgezogen, ich gucke nach hinten rechts in meinen Wohnbereich und da liegt einer der größten Kleiderschränke, die ich jemals gesehen habe. Den habe ich bis vor 3 Minuten noch selbst aufgebaut. Oh. Es ist fast fertig. Ich bin so erschöpft, aber auch so stolz. Und dann dachte ich mir auf dem Weg hierher, du, das nehme ich doch einmal mal als kleine Brücke, über die ich jetzt gemeinsam mit dir laufe und frage dich, was war es denn bei dir zuletzt im Leben, ich habe 1, 2 Vermutungen vielleicht, wo du davor standest, was auch immer, und gesagt hast, boah, richtig stolz drauf, richtig gut gemacht.
Richtig gut gemacht. Ich würde sagen, das war, als wir den DCP gewonnen haben.
Das, oh, sehr schön.
Das war so ein cooler Moment, ja.
Kannst du uns mal da zurückführen, so ein bisschen, jetzt kleine Zeitreise, wo befandst du dich da gerade beruflich im Leben, als es diesen, also wirklich fantastischen Preis für euch gab?
Ja, also das war, da war Kraken Academy schon draußen seit einer Weile, seit ein paar Monaten. Und wir haben angefangen, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Und es war ja alles so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Auch ja einfach Cashflow-mäßig mit der Firma und hier und da. Und ja, es war so ein bisschen so leichte Panikstimmung, würde ich sagen. Mhm, also es war so, okay, wir müssen schnell weiterschauen, was kommt als nächstes. Und es ging immer um, okay, fix jetzt der nächste Prototyp und hier und da. Und dann müssen wir das beim Medienboard anmelden und so weiter. Und deswegen kam dann der DCP sehr, sehr unerwartet, aber auch in einem Moment, glaube ich, in dem uns das so sehr gut getan hat, seelisch und finanziell. Und ja, wir waren da alle sehr, sehr froh drüber. Ja.
Bestes Game Design, wenn ich es richtig recherchiert habe.
Das ist,
ne?
Richtig, genau. Auch noch bestes Game Design. Das hört sich super an, ne? Wenn dann jemand, ach, für was habt ihr denn gewonnen? Na, Mensch, bestes Game Design. So, wow, okay.
Hast du dich jemals gefragt, was passiert wäre, wenn ihr das nicht gewonnen hättet? Du hast ja schon gesagt, das war eine schwierige Situation. Wie schwierig war es denn?
Also ich meine, ja, es war wirklich nicht einfach. Also ich meine, wir mussten wirklich schauen, was wir machen, ne, und ob die Firma das Ganze überstehen kann. Also ich glaube, wir hätten es trotzdem gerade so irgendwie überlebt. Aber dieses Preisgeld hat es auf jeden Fall einfacher gemacht. Und ich glaube, das hat uns dann auch einfach die Zeit gegeben, um dann, ne, weiter zu schauen, wegen Publisher und hier und da und wie wir alles weitermachen. Ich meine, wir sind alles, wir sind sehr kreative Menschen und ich glaube, es gibt für uns dann gar keinen anderen Weg. Das heißt, wenn es dann halt, ja, wenn es dann so sein sollte, wie, okay, wir müssen uns jetzt erstmal, weiß ich nicht, noch nebenbei richtige Jobs suchen oder freelancen oder irgendwas, dann hätten wir das halt so gemacht, um dann halt ja letztendlich dann wieder Funding zu bekommen, ne, für ein nächstes Projekt. Also irgendwie wäre das schon gegangen, denke ich mal. Aber durch dieses Preisgeld konnten wir dann halt die Game Dev Sachen dann noch Vollzeit machen.
Ja, kam denn dieser sorgenvolle Blick, wenn ich fragen darf, in die Kasse eures Studios dadurch, dass Kraken Academy nicht so performt hat, wie ich es gehofft habe. Weil wenn es nämlich so ist, wäre ich super überrascht, weil ich weiß noch ganz genau, es erschien am 10. September 2021. Mhm. Das ist mein Geburtstag. Also oh. es blieb allein deswegen schon hängen. Aber warum es vor allem hängen blieb und deswegen auch dann meine Überraschung, wenn das die Erklärung ist, seitdem, also super anekdotisch jetzt, aber seit dieses Spiel erschienen ist, immer und immer wieder, fast jeden Tag sehe ich jemanden in meiner Steam-Freundesliste, die dieses Spiel spielen. Also es ist super. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber in meinem Umfeld ist das immer noch, also jetzt auch mittlerweile, um Gottes Willen, 3 Jahre später, immer noch so präsent. Also das ist erstmal toll, aber deswegen frage ich mit großen Augen, lag es denn daran? Also hat dieses Spiel nicht so performt, wie es erhofft hat?
Also es hat nicht schnell genug gut performt. Also insgesamt lief es super, würde ich sagen. Also wir haben auf jeden Fall gut Profit damit gemacht. Aber wir hätten halt das Ganze dann in den ersten paar Monaten schon gebraucht. Ja, und das Ding ist, ich meine, klar, wie gesagt, wir haben Preisgeld bekommen, wir haben hier Game Pass Geld bekommen, aber das kam dann alles so ein halbes Jahr später. Ne, das kam dann einfach alles viel zu spät. Das heißt, wir hätten uns gar keinen Stress machen brauchen. Das war vollkommen unnötig, aber das weiß man natürlich in dem Moment nicht. Und was dann noch dazu kam, ist, dass die meisten unserer Verkäufe kamen dann aus Russland. Und dort ist eine Kopie sehr viel weniger wert. Also ich glaube, es waren dann, glaube ich, so 17 Dollar und es wäre dann auf russische Rubel, war das dann, ich glaube, auch so 5 Dollar oder sowas dann letztendlich runtergerechnet dort. Das heißt, wenn du da dann natürlich eine Kopie für 30% des eigentlichen Wertes verkaufst, ne, dann sieht man natürlich sehr, sehr viel weniger.
Habt ihr jemals eine Analyse gemacht, warum in Russland ausgerechnet dieses Spiel so beliebt ist?
Also ich habe ein paar Vermutungen. Also ich weiß, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber also in dem Spiel, ist das Ganze ist an slawische Kultur angelegt. Genau, also es gibt dort ein paar zum Beispiel Graffitis oder sowas in Bulgarisch oder dass die Charaktere dann auch slawische Namen haben und solche Sachen. Und ich glaube, deswegen ist es sowas, dass das irgendwie bei denen so gut angekommen ist. Und dann gab es noch einen großen russischen Streamer, Valera Ghoster heißt er. Und der fand das Spiel extrem toll und hat dann auch noch ein Lied drüber geschrieben und hier und da. Und es gibt diesen einen Charakter, der heißt Wladimir und die lieben den alle ganz extrem. Und und da hat es dann irgendwie so angefangen. Und die meisten Steam-Reviews, die sagen dann auch, oh, das hat Wladimir drin, 10 von 10 und das war's.
Abgefahren. Als du eben so im Nebensatz gesagt hast, so ne, während der DCP-Zeit, dass es da schon ein Projekt gab, das in den Startlöchern stand, ist das womöglich dieses Duck Detective?
Nein, das war Odyssey Island.
Ah, das andere, okay. 50-50 Chance jetzt gewesen. Ich muss aber, wenn es okay ist, zuerst auf Duck Detective, oh mein Gott, dieses Wort, Duck Detective zu sprechen kommen. The Secret Salami ist der volle Titel. Das ist der Grund, warum ich unbedingt dich einladen musste. Also es gibt noch viele andere Gründe, dich einzuladen. Aber das war der dringlichste, weil ich über dieses Spiel gestolpert bin. Momentan ist ja eine Demo draußen. Es ist noch nicht erschienen, aber die Demo gibt es schon. Ich habe die Demo gespielt und dachte mir, um Gottes Willen, jetzt ohne Witz, das ist ja fantastisch. Oh, wie gut. Also es ist ja fantastisch. Ich bin mir sicher, ich habe es mir extra aufgeschrieben, dieses Spiel existiert nur wegen dieses einen Wortwitzes, der dann möglich wurde. Und zwar, ich habe ja so schallend gelacht, es ist ein Detektivspiel und es gibt das Wort Deduction.
Ja.
Und es ist ein Wortspiel mit Duck. Und ich habe wirklich gedacht, oh Gott, das ist ja genial. Es ist genial. Ich habe wirklich meinen Monitor in den Arm genommen und mir gedacht, das ist ja so toll. Und da habe ich mir gedacht, ich muss dich einladen, erst recht, als ich diese 10 bis 15-minütige Demo dann gespielt habe und dann die Credits ich mir angeguckt habe und dann stand da einfach Creative Director, Art, Writing, Design, alles du.
Ja.
Und dann habe ich mir, Gottes Willen. Und da habe ich jetzt viele, viele Fragen. Also es fängt ja allein schon damit an und das habe ich, glaube ich, irgendwo Social Media gesehen, dass dieses Spiel offenbar, und da sofort Blutgrätsche, wenn ich das falsch jetzt wiedergebe, offenbar in nur 6 Monaten entstanden ist. Ist das erstmal korrekt?
Das ist richtig so. Ja, ja.
Wie kann es sein? Also ich beschäftige mich beruflich jetzt von außen als Journalist schon seit vielen Jahren mit Spielen. Deswegen, da fehlt mir, also das Verständnis zu sagen, wie kann sowas sein? Das erscheint mir unmöglich.
Also es ist wieder ein wenig aus der Not heraus.
Oh.
Und zwar, wir hatten dann einfach nicht so viel Zeit, um ein Spiel fertig zu machen. Das heißt, das Spiel musste dann einfach so
Ja.
schnell fertig werden. Und wir haben uns gesagt, okay, wie schaffen wir das, so schnell ein Spiel fertig zu bekommen? Und wir dachten uns, okay, also zum einen natürlich die Scope muss klein bleiben, ne? Und das eine, was bei uns immer ganz mächtig viel mehr Arbeit bringt, sind Animationen. Also Art ist immer so eine Sache, wo man sagt, wow, davon gibt es immer viel, viel, viel zu viel zu tun. Auch obwohl wir drei Artists haben, das muss man sich mal vorstellen. Und deswegen haben wir zum einen die Entscheidung gefasst, okay, es gibt in unserem Spiel keine Animation. Das war immer das, ne, was ja, zu viel Zeit gekostet hat. Das heißt, du hast ja gesehen, ja, die Charaktere, die wackeln nur so über den Bildschirm. Und das Ding ist, das finden die Leute toll. Niemand beschwert sich darüber und sagt, oh, hier gibt es gar keine Animation, total doof. Weil allein dadurch haben wir so viel Zeit gespart. Das heißt, ich kann mich dann darauf konzentrieren, die Geschichte zu schreiben. Und unsere anderen zwei Artists, die arbeiten super schnell und die haben das ja super schnell alles fertig. Dann packen wir alles zusammen. Und das Gute ist, dass wir auch schon unsere Tools haben von dem Spielen davor. Das heißt von Kraken Academy und von Odyssey Island, was wir halt davor angefangen haben. Und dadurch, dass wir die ganzen Tools schon haben, diesen Flow drin haben, ging das dann echt ruckzuck.
Abgefahren. Zu dieser Animation, ich gehöre auch zu den Menschen, die sich dachten, also es erinnerte mich auch die ganze Zeit an so Stickerfiguren, weil
Ja.
die alle diesen weißen Outline haben und ne, das ist so, es hat so eine Sticker-Optik, so eine ganz nette. Und dann wackeln die so rum, genau, und dann wird das so aufgefangen, was es dann irgendwie alles noch sehr viel dynamischer wirken lässt, als es wahrscheinlich ist, dass es so eine Art, also Möglichkeiten gibt, mit der Physik-Engine zu arbeiten. Also es ist schon eigentlich zu viel, aber was ich meine ist, ich bin mit meinem Entchen an einen Schreibtisch bei einer Rezeption herangetreten und habe dabei, weil ich zu ungestüm war offenbar, einen, wie sagt man denn, einen Behälter mit Stiften umgeworfen. Und das war in diesem Moment so wahnsinnig lustig, weil der Rahmen war ein ernster. Ich bin eine ermittelnde Ente. Es gibt kaum etwas, was ernster ist in dieser Welt. Und dann fällt aber dieses Stifte-Ding runter und das war so lustig und ist ja nur eine Kleinigkeit. Und dadurch wirkt das alles noch sehr viel dynamischer, als es eigentlich ist.
Ach super, ja, die Physics-Objekte, die wir drin haben, die man umwerfen kann, das war so mit das Erste, was ich drin haben wollte. Das war so, oh,
Ja.
ich möchte bitte, dass die Ente randaliert. Und dann,
Es ist so
das ist
toll.
so gut. Und dann habe ich natürlich dann, ne, die Programmierer und die Soundleute, die mich da angucken und sagen, Annika, das braucht alles hier Custom Sound und dies und das. Und dann, oh, bitte, bitte, das müssen wir irgendwie hinbekommen. Und dann, ja, haben wir uns halt wieder spezielle Sachen ausgesucht und sagt, okay, Flaschen, die sind alle aus Plastik, da braucht man nur einen Sound. Das ist dann, okay, wir haben jetzt nur Papierkörbe und es sind halt nur so Papierröllchen drinnen, ne, und die Stiftebehälter und das war's. Und dann sagen wir, okay, das machen wir. Und dann, ja, hab ich zum Glück da meinen Wunsch erfüllt bekommen.
Fantastisch. Du hast da auch eine super, also das weißt du ja selber, aber ich nehme das gerade als Brücke, um das den Leuten da draußen zu sagen, eine super Sounddesignerin habe ich in den Credits gesehen, Marie Havemann, die war hier auch schon ein paar Mal zu Gast.
Ach,
Die
wie
kennen die
witzig.
Leute da draußen. Und wenn nicht, dann, liebe Leute, ne, scrollt mal ein bisschen durch den Feed, wunderschöne Gespräche mit dir aufgenommen. Ganz genau. Dann, ich muss nochmal nachfragen, du hast schon gesagt, das war so ein Projekt, was dann so aus der Not geboren ist oder wurde und auch dann einen entsprechenden Rahmen, also einen kleineren Rahmen haben musste. Aber das erklärt dir noch nicht, wie man jetzt auf die Idee kommt, ein Detektiv-Noir-Spiel mit einer Ente zu machen. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, also ich muss sagen, ich bin absoluter Agatha Christie-Fan und so allgemein so Detective-Spiele und so weiter. Ich liebe das total und ich wollte irgendwie schon immer mal dann irgendwann ein Detektivspiel machen selber. Ich liebe auch Case of the Golden Idol. Das war eine
Ja.
ganz, ganz große Inspiration dazu. Ich
Ja.
liebe das Spiel so extrem. Und wir hatten schon immer so im Hinterkopf, ne, man redet ja immer über Spielideen und hier und da und weil ich auch Eldritch-Sachen sehr gerne mag, ne, man so, ja, und wie wäre es denn, wenn man dann in einem Raum ist und ja, man interagiert nicht mit der Welt, sondern hat dann da sein Telefon und hier und da und hatten halt über so eine Spooky-Variante davon quasi so ein bisschen geredet und haben dann mit einer Zeit so gemerkt, okay, das passt aber irgendwie nicht so gut zu uns und haben uns überlegt, okay, aber was wäre. Weil die Frog Detective auch sehr mögen und einfach diese ja bescheuerte Art, ne, eine Detektivgeschichte zu erzählen, dachte mir, okay, was, wenn wir das halt mit unserer eigenen bescheuerten Art erzählen? Und ich glaube, das Beste ist, wenn man etwas macht, was ja gut zu einem selbst passt, ne, irgendwas, was ja, halt natürlicher kommt. Ne? Bei den Eldritch-Sachen, da müssten wir uns, glaube ich, zu sehr verstellen, um so was dann zu machen. Und ich saß dann mit Johnny, das war im Zug, saßen wir dann sind wir nach Hause gefahren von der Gamescom und haben uns überlegt, okay, was genau soll das jetzt für ein Detektivspiel sein? Und ich dachte mir, Mensch, ja, es wäre doch cool, wenn wir irgendein Tier nehmen. Da dachte ich, okay, irgendwas Detective, irgendwas mit D anfängt, da fange ich an, weiß ich nicht, Dolphin oder so.
Das ist und das jetzt für Komplikationen gesagt.
Ja, vielleicht. Und Johnny, nein, es ist ganz klar Duck, es muss Duck sein. Und Johnny liebt Enten und deswegen war er sehr, sehr glücklich damit, dass sie dann dieses Entenspiel machen. Ich dachte mir, doch, ja, das passt super. Duck Detective hört sich super an. Und da kamen auch schon direkt so die ganzen Ideen gesprudelt. Und wenn das Ganze dann irgendwie einfach zu einem kommt, dann merkt man, ja, das ist das Richtige. Das hat sich dann einfach so richtig angefühlt.
Ah, fantastisch. Ich habe da noch eine Detailfrage dazu, weil das hat mich auch sehr interessiert beim Spielen. Dieses Vorbild Case of the Golden Idol habe ich auch ganz dolle gemerkt, auch so in dieser Rätselstruktur. Mhm. Und deswegen jetzt auch folgende Frage. Bei Case of the Golden Idol, das ist also ist ja eine, also ich empfinde es als ein wahnsinnig schwieriges Spiel auch. Also der Schwierigkeitsgrad steigt für mich jetzt, für mein Hirn, sehr schnell nach oben. Und dann saß ich da echt lange davor und dachte mir, alles klar, ich werde jetzt auch ein bisschen raten, einfach keine Ahnung. So war das. Und dann fragte ich mich jetzt beim Entenspiel, wie hast du es geschafft oder wie schaffst du es? Es ist ja noch, ne, ist ja noch nicht erschienen. Wie schaffst du es, einen, wie sage ich das, gleichbleibenden Schwierigkeitsgrad in diesen Rätseln zu erhalten? Also ich kann mir vorstellen, man muss doch dann bestimmt oft zu anderen Leuten gehen und sagen, hier, spiel doch mal diese Szene. Ist das zu schwer? Ist das zu leicht? Was ja aber dann wieder vielleicht zu einem Problem führen könnte, weil du ja gar nicht so viel Zeit hast für dieses Projekt. Also wie designst du diese Rätsel?
Wir haben sehr viel geplaytestet, ja, auf jeden Fall. Und wir haben uns davor so ein Interview mit den Case of the Golden Idol Devs angeschaut. Oh. Und ich glaube, das hat sehr geholfen. Denn das Interessante war, was die meinten, ist, dass es, dass das Spiel am Anfang sehr, sehr, sehr viel schwerer war. Das heißt, sie haben das Spiel sehr viel einfacher gemacht, denn als Designer weiß man natürlich alles, ne? Ja. Und da kommt es einem so einfach vor. Und also natürlich bist du nicht darauf gekommen, aber die Spieler, für die ist das alles neu. Das heißt, die haben es 1000-mal einfacher gemacht, als es davor war. Und haben es dann getestet und selbst wenn dann aber Leute so ein bisschen gestruggelt haben, haben die es trotzdem so gelassen, weil sie meinten, ja, aber die Leute mögen das auch, so ein bisschen zu strugglen. Ne? Und das war ein Moment, dachte ich mir, ah, okay, ja, interessant. Ne, ich würde sagen, allgemein versuchen wir, Duck Detective ein bisschen einfacher zu machen als Golden Idol, einfach weil einfach von der Optik, ne, würden Leute jetzt nicht unbedingt erwarten, dass es so extrem schwierig ist wie Golden Idol. Ich würde aber sagen, dass vor allem die späteren Fälle, die man dort hat, oder es ist ja eigentlich nur ein Fall, aber die späteren Kapitel, ja, sage ich mal, dass die dann schon schwieriger werden und zum Teil dann halt auch so schwierig sind wie manche Case of the Golden Idol Kapitel. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann manche Leute gibt, ne, die halt dementsprechend etwas bisschen Einfacheres erwarten und dann vielleicht leicht strugglen, beziehungsweise hatten wir jetzt auch beim Playtesten, aber ich würde sagen, dass es noch auf so einer Ebene, wo die Leute trotzdem noch Spaß haben. Also ich denke, das ist jetzt nichts, bei dem dann jemand wirklich stundenlang festhängt und das absolut gar nicht hinbekommt, beziehungsweise wir haben natürlich auch hier ein Hint-System, bei dem man sich dann auch helfen lassen kann, ne, wenn man jetzt wirklich feststeckt, aber es ist jetzt kein Spiel, bei dem wir erwarten, dass jemand das super leicht durchspielt, ohne irgendwo festzustecken. Aber das war auch so die Vision, die wir dann hatten. Wir wollten jetzt kein Kinderdetektivspiel unbedingt machen, ne?
Ja, ja. Noch eine kleine Frage am Rande aus reiner Neugier. Wenn du es noch nicht verraten kannst, ne, dann ist alles okay. Aber ich muss jetzt einmal fragen, gibt es denn schon sowas wie ein Release-Fenster, so ein Zeitfenster hier?
Oder ist das noch nicht, aber ich kann dir sagen, dass wir diesen Monat bekannt geben, wann das Spiel rauskommt.
Nein.
Ja, zumindest
toll.
Das kann ich sagen.
Sehr gut, okay. Oh, ich bin gespannt. Gut, dann lasse ich das ruhen und komme nochmal auf was zurück, was du auch so gesagt hast, als wäre das nichts. Aber ich gerade schon ins Schwitzen, wenn ich es nur höre, und zwar in 6 Monaten. Wie kann ich mir diese 6 Monate, was so Arbeitsbelastung und Arbeitsalltag angeht, vorstellen? Weil ich meine, Happy Broccoli Games, du bist die Gründerin, ich kann mir vorstellen, da gibt es eine Reihe von Aufgaben so im täglichen Geschäft, die du auch einfach erledigen musst oder wofür du ansprechbar sein musst. Wie hast du das geschafft, in dieser Zeit trotzdem dieses Spiel zu entwickeln? Also weiß ich nicht, selbst ausbeuterisch waren in diese 6 Monate.
Oh Gott.
Oh je, oh Gott, das tut mir leid.
Also, ich muss sagen, die ersten paar Monate waren super toll, wirklich. Also, das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dadurch, wenn man einfach dann wirklich so ein Herzensprojekt macht, dann fällt das auch gar nicht so auf, ne? Wenn man dann vielleicht mehr Stunden arbeitet und wenn man dann halt, weiß ich nicht, der Steuerberater braucht hier wieder irgendwas oder sonst was, dann macht man das so nebenbei und dann sieht man das nicht so als extra Aufgabe an. Und dann freut man sich da so tierisch drauf. Das Problem, würde ich sagen, ist dann so die letzten 2 Monate, wo dann echt so die ganzen langweiligen, furchtbar nervigen Aufgaben dann auch übrig bleiben. Naja, so halt Bugfixen und Playtesten. Vor allem Playtesten macht mich richtig fertig. Also ich muss sagen,
warum?
Oh Gott, weil du einfach so stumpf immer wieder dieselben Sachen machen musst. Und du musst dich aber trotzdem so darauf konzentrieren. Ne? Und du hast das Ganze schon 30 Mal gesehen und musst dann mal trotzdem, okay, ich klicke das jetzt nicht einfach weg, sondern ich muss jetzt wirklich schauen, ob der Text da alles in Ordnung ist und so weiter. Und ich weiß nicht, das ist sowas, das zerbricht mich dann. Beziehungsweise, wenn es dann halt so mini kleine Sachen sind, die dann noch richtig gemacht werden müssen. Und das ist so, oh Gott, gehe ich da jetzt noch mal rein und mach den einen Pixel weg und hier das eine Wort. Ne? Das sind dann so Sachen, die sind dann halt wirklich, wirklich anstrengend. Aber da hat man dann noch so diese Glücksgefühle mit noch bei, weil du gesagt, oh, aber gleich ist es fertig und jetzt nur noch. Und aber ja, ich muss sagen, die so der letzte Monat, ja, da gab es dann schon so Momente, wo dann so die ganzen Wochenenden dann noch durchgearbeitet wurden. Und ja, jetzt merke ich aber, also jetzt sind wir fertig, ne? Und jetzt merke ich schon, okay, ich bin jetzt immer noch in so einer Phase, wo ich das irgendwie alles noch erholen muss von dieser Zeit.
Hast du denn Raum für diese Erholung? Weil ich kann mir vorstellen, bei so einem etwas kleineren Team, dass es schwierig ist, sich dann da mal komplett rauszunehmen, oder?
Also es muss natürlich immer weitergehen. Ne? Also das ganze Team braucht natürlich auch ein Projekt, an dem es arbeiten kann. Und das Witzige ist, dass dann auch Jackie und Caro, das sind beides unsere Artists, die wir noch haben, die arbeiten beide extrem viel. Also die haben so eine krasse Arbeitsmoral, die freuen sich immer total darauf. Und ich weiß noch, das einmal hatte ich denen dann auch eine Woche Urlaub gegeben, weil ich gesagt habe, so, jetzt wir haben jetzt gerade nichts für euch zu tun und so. Und ich und Johnny müssen dann mal schauen, ne, was denn als nächstes kommt. Und dann, ja, viel Spaß in eurem Urlaub. Und dann kommen sie wieder. Und ich meinte dann, und, ja, Mensch, wird euch ja Urlaub gefahren und beide, weil sie ziehen so ein Gesicht und dann, ja, es war langweilig. und dann, was? Und so, ja, ich will gerne wieder arbeiten. So, oh mein Gott, okay. ist sehr witzig.
Ich hab diese Geschichten schon häufiger gehört im Zuge, also Geschichten dieser Art im Zuge von so Recherchen, die sich so um dieses große Thema Crunch drehten. Aber da gab es immer so einen großen Unterschied zu dem, was du gerade beschrieben hast. Und zwar, also zum einen hatten die Leute keinen Urlaub, was schon schlimm genug ist, aber zum anderen diese Selbstmotivation, die du gerade beschreibst, der Menschen, die wurde auch ausgenutzt von Menschen in höheren Positionen, die in der Hierarchie weiter oben sitzen. Und dann wurden da so so eine Arbeitsumgebung geschaffen, in der man irgendwann merkte, oh, ich will eigentlich jetzt gar nicht mehr freiwillig länger arbeiten, aber man hat schon längst nicht mehr diese Wahl. Und das ist etwas, wo ich sehr froh bin. Das klingt bei dir anders und bei euch. Ist das trotzdem eine Sorge, die du manchmal im Hinterkopf hast, ne? So als ja irgendwie auch Verantwortliche für all diese Leute in deinem Team, dass es eben nicht zu solchen Zuständen kommt?
Also ja, ich mache mir sehr große Gedanken um die Gesundheit unseres Teams. Und ich würde niemals, absolut niemals von irgendjemand anderem fordern, Überstunden zu machen. Absolut nie. Ja. Also wenn dann irgendwas anfällt, dann mache ich das selber. Würde ich niemals machen. Und ja, es gibt ganz oft Momente, wie gesagt, dadurch, dass die halt alle die Arbeit so sehr lieben, dass es dann manchmal zu viel wird oder sie sind krank und arbeiten trotzdem. Und da sage ich dann trotzdem immer, nein, hör auf, jetzt mach jetzt einfach den Tag zu Hause, nimm die jetzt mal frei. Das ist mir super wichtig, einfach weil ich weiß, ich meine, klar, kurzfristig ist es vielleicht gut fürs Projekt, toll, wird schneller fertig, aber müssen auch schon, dass alles langfristig funktioniert. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn jetzt Duck Detective, weiß ich nicht, in 3 Monaten fertig wird statt 6. Und danach haben sie alle Burnout für ein Jahr. Das bringt ja überhaupt gar nichts. Also ich möchte dann auch schon, dass alle ne, hier gerne arbeiten und dann dementsprechend die Projekte auch besser werden, dadurch, dass sich dann jeder darauf freut und dann eben auch ne, hoffentlich dann auch weiß, dass er wertgeschätzt wird und ja, dass er dann eben auch sich die Zeit nehmen kann, wenn er die braucht, um sich auszuruhen.
Fußt denn also diese super reflektierte Einstellung zu all dem auf einer jetzt eher schlechteren Erfahrung, die du mal gemacht hast? Oder ist das etwas, was dir einfach klar ist, auf solche Dinge zu achten? Weil ich frage, weil oft ist es ja tatsächlich so, auch gerade bei dem Thema, dass Menschen, die in so einer Position sitzen wie du und dann so reflektiert über das sprechen, gerne auch mal selber erst eine super schlechte Erfahrung vor vielen Jahren oder so gemacht haben und das dann mitnehmen als Lektion und sagen, okay, das soll niemand anderes passieren, deswegen achte ich da jetzt ganz besonders drauf. Wie ist es denn bei dir gewesen?
Also ich muss sagen, ich war, bevor ich Spiele gemacht habe, war ich Freelancer. Ja. Und ich glaube, das kommt einfach daher, dass ich da dann schon Erfahrung mit Burnout gemacht habe. Und das Ding ist, ich meine, klar habe ich dann bin ich dann nicht eingestellt und habe so gesehen keinen Chef, aber man hat natürlich die Auftraggeber, die dann sagen, so, das muss jetzt bis morgen fertig werden. Obwohl es eigentlich nicht unbedingt bis morgen fertig werden muss, ne? Aber ich strenge mich dann natürlich an und möchte das dann alles ne, so abliefern und mache mich dann extrem kaputt, auch obwohl man das selber in dem Moment dann vielleicht nicht so merkt. Und da habe ich dann gesehen, okay, es ist ganz wichtig, dass jemand von außen dir sagt, hey, hör auf damit, weil man selber merkt das in dem Moment nicht unbedingt. Ich glaube, da kommt das dann her.
Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ich finde das so spannend. 2019, wenn ich es richtig nachgelesen habe, hast du Happy Broccoli Games gegründet und warst vorher unter anderem als Illustratorin freiberuflich tätig. Ich glaube, du machst das auch immer noch so, wenn sie es mal anbietet, ja, so wenn ein ich bisschen, das richtig gesehen habe. Genau. Wie kam es eigentlich dazu? Das ist ja ein Riesenschritt, den du da gemacht hast. Also ich bin seit 2017 selbstständig, aber ich habe keinen, also ich habe nie gedacht, ich gründe mir jetzt ein Team oder ein Studio oder irgendwas und gehe diesen großen Schritt. Wie kam es denn, dass du 2019 diesen Schritt gegangen bist?
Also es fing eigentlich mehr damit an, dass ich ein Spiel machen wollte, nicht unbedingt, dass ich jetzt unbedingt ein Studio gründen wollte. Genau. Also mir ich habe damals mit jemandem zusammengewohnt und der war Artist in einem Indie-Team. Und so habe ich das dann so direkt dann gesehen, quasi, wie er arbeitet und wie das so ist. Und ich dachte mir, wow, das ist ja toll. Die sind nur, weiß ich nicht, 5, 6 Leute und die machen das alles selber und fand das total inspirierend, weil ich finde, das ist nochmal was anderes, wenn man dann zwar ein Spiel sieht, wie, weiß ich nicht, Undertale und das ist so, wow, das haben nur ein paar Leute gemacht und so weiter. Aber das fühlt sich alles so weit weg an. Ne? Da denkt man dann, okay, das ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein ganz krasser Typ und sowas könnte ich niemals machen. Ne? Wenn man jemanden trifft, der das macht, man merkt, okay, das ist auch nur ein ganz normaler Mensch und dann kann derjenige einem erzählen, wie es halt ne, dazu kam. Man denkt sich, okay, na gut, wenn der das gemacht hat, na vielleicht schaffe ich das dann auch. Und dann dachte ich mir, okay, weiß ich nicht, ich liebe Majora's Mask und dachte mir, wie cool wäre das denn, wenn es ein Spiel gäbe, was sich quasi nur um die Unruhstadt kümmert, ne? Wenn es dann diesen Time Loop gibt und du hast dann aber nur diese eine kleine Stadt, dachte mir, oh, das wäre doch so cool. Und damit fing es quasi an und ich habe dann da den Prototyp für gemacht und habe das ans Medienboard gepitcht und das Medienboard meinte dann, ja, okay, du kannst die Förderung bekommen, aber dafür musst du dann jetzt eine Firma gründen. Und eigentlich habe ich nur deswegen dann die Firma gegründet, ja.
Ach krass, und warum konntest du das einfach alles, also einen Prototypen zu erstellen?
Naja, also ich habe dann angefangen mit Game Maker und habe mir da dann halt Tutorials und so weiter angeschaut. Und Game Maker ist super und mir haben dann halt gesagt, ja, mein damaliger Mitbewohner meinte halt, hey, ich habe gehört, hier Game Maker ist ziemlich einfach, wenn man damit anfangen möchte. Und ich dachte mir, okay, das ist ja cool, das probiere ich mal aus. Und Programmieren macht mir total viel Spaß. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so super gut da drin, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass einem irgendwas Spaß macht, damit man das dann auch lernen kann. Ne? Und da habe ich mir zumindest dann so die Basissachen beigebracht, um dann so was Kleines zu machen. Und ich bin damit dann nach Schweden gegangen, zu so einem Spieleentwicklerhaus, wo dann halt alle so zusammen, genau, wo du so Spieleentwickler hast, die so zusammenwohnen in einem Haus, weil ich dachte mir, Mensch, ich muss mich jetzt mit mehr Menschen umgeben, die sowas machen, wo ich dann Feedback bekommen kann und ja, weil ich hatte ja keine Ahnung davon. Ich wollte halt dann, wenn ich das mache, dass ich das dann auch richtig mache. Und genau, und da in Schweden habe ich dann den Prototyp dort gezeigt. Und da konnte ich dann auch Johnny, unseren Programmierer, dann überreden, quasi dann mit mir daran zu arbeiten.
Dieses Entwicklerhaus in Schweden, das wurde hier schon mal in irgendeinem anderen Gespräch genannt. Ach, ich weiß nicht mehr. Eine der letzten Gäste hat davon auch erzählt, und zwar schwärmend. Das ist ja wirklich offenbar so eine Veranstaltung oder ein Ort, wo man dazulernen kann, sich inspirieren lassen kann. So ein richtiger Kickstarter für, wie jetzt auch bei dir, für einen ganz neuen Karriereweg.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn man dann halt vorhat, irgendwas zu machen, was man noch nie voll gemacht hat, von dem man keinen Plan hat, ist es so wichtig, sich dann ja mit Leuten zu umgeben, die das schon mal gemacht haben, ne?
Genauso wichtig übrigens wie ein guter Studioname, auch da das große Fragezeichen, wie kommt es denn dazu? Das ist doch, also ich habe gerade das Gesicht in den Händen versunken, weil ich diese Schwere der Entscheidung kaum aushalte, wenn ich normal sitze, die richtige Wortwahl zu finden für den Studionamen. Auch das ist was ich hier immer mal wieder Gäste frage, die selbst ein Studio gegründet haben. Und manchmal hört man dann auch bei einigen wenigen so ein Bedauern raus sein, oh ja, der war nicht so gut, der Name. Also es ist eine super wichtige Entscheidung. Wie kommt es zu Happy Brokkoli?
Oh Gott, ich bin jetzt sehr froh mit dem Namen. Also in dem Moment, bei mir war es genau andersrum. Ja, ich muss dann halt, ich weiß nicht, irgendwie 1, 2 Tage oder sowas, um mir dann den Namen auszudenken. Das kam halt mit einmal, oh Gott, so, und jetzt in dem Formular bitte na, den Namen eintragen. Ich dachte mir, oh mein Gott, oh Gott, wie nenne ich das denn? Und ich dachte, ja, weiß ich nicht, wir haben ja hier Broccoli Girl in dem Spiel, und dachte ich mir, ja, irgendwie Broccoli Games oder so. Und dann habe ich geschaut, Broccoli Games gibt's schon. Okay, verdammt.
Oh, wirklich?
Ja, genau. Und dann dachte ich, okay, na, vielleicht nur Happy Broccoli. Und nur Happy Broccoli gab es auch schon. Die haben irgendwie, weiß ich nicht, so Beauty-Kram gemacht, irgendwie so Cremes oder so, ich habe keine Ahnung. Und jetzt dachte ich, okay, gut, nee, dann mache ich jetzt Happy Broccoli Games. So, und das ist fertig. Und in dem Moment dachte ich halt, ach, oh mein Gott, mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber ganz ehrlich, ja, über die Jahre hatte ich so viele Leute, die meinten, oh, der Studioname, der ist so toll. So ein guter Studioname. Dachte ich mir, echt? Okay, ja. Also ich glaube, da war das genau anders.
Ich musste dran denken, und jetzt wird's richtig unangenehm. Ich habe die Anekdote quasi in der Hinterhand behalten, falls du dich irgendwie immer noch unwohl mit dem Namen fühlen solltest. Aber jetzt erzähle ich sie trotzdem. Ich habe in Heidelberg, wo ich studiert habe, eine kurze Zeit bei einer Band mitgespielt, die sich da gegründet hat. Und wir brauchten natürlich auch einen Namen. Ähnlich gewichtige Entscheidung, selbstverständlich. Und da haben wir uns genannt, und das ist in der Nähe von eurem Namen, und zwar Happy Steaks. Weil wir waren damals alle Vegetarier und haben dann gedacht, das ist ja super lustig. Also die glücklichen Steaks. Und dann hatten wir so einen kleinen Auftritt in irgendeiner, in der WG oder was, und da hat dann jemand mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich Quatsch ist, weil ein Steak, also es ist ja schon zu spät jetzt für das Tier, und deswegen ergibt das gar keinen Sinn, als Vegetarierband sich so zu nennen. Und da wirklich, da hatte ich so eine Nacht, da blieb ich wach liegen und habe nur drüber nachgedacht, dass das vollkommen richtig ist. Also ein richtiger Logikfehler.
Naja, aber deswegen ist es ja so toll. Weißt du, deswegen ist das sowas,
Ja.
das bleibt einem dann im Gehirn sitzen. Und ich glaube, sowas ist wichtig, dass man einfach nur, man hört den Namen und man denkt dabei an irgendwas, ne? Man hat irgendein Bild im Kopf.
Warst du jemals, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich frage mal vorsichtshalber nochmal, warst du denn jemals, wie jetzt dann zur Gründung des eigenen Studios, in so einer Chefposition? Weil du warst jetzt jahrelang Freelancerin im Jahr, sag ich mal, 2019, und jetzt rutschst du auf den Chefinnenstuhl und hast ja plötzlich einen ganz neuen Aufgabenkatalog und auch ganz neue Anforderungen, die Leute an dich stellen. War das, also zum einen, war das jetzt eine komplett neue Erfahrung für dich, und zum anderen, hast du da nicht wahnsinnig Respekt vorgehabt?
Ich glaube, das ist mir alles nicht so bewusst geworden in dem Moment, zum Glück,
Ja.
ne? Da, wenn man da selber nicht so drüber nachdenkt, aber so, ach ja, ich mache das jetzt halt. Ne, jetzt, klar, im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, ja, man hat so viel Verantwortung über die Leute, aber ja, zum Glück in dem Moment habe ich nicht so drüber nachgedacht. Und ich muss aber sagen, über die Jahre hinweg bin ich sehr viel besser geworden. Also vor allem als Freelancer, ne, man arbeitet alleine und ist so auf sich gerichtet und schaut halt nur, okay, man muss jetzt den Auftraggeber glücklich machen, ne, und das war's. Und ich glaube, so eine Einstellung hatte ich auch noch so ein bisschen am Anfang, wo ich so sehr für mich gearbeitet habe. Ich habe halt geschaut, okay, ich mache meine Sachen und schaue dann halt ab und zu, ne, bei den anderen dann, ach hier, ja, und mach mal dies und das, okay. Und habe mich dann nicht so sehr drum gekümmert. Und ein paar Jahre danach ist mir dann aber bewusst geworden, okay, das ist jetzt aber halt nochmal ein komplett anderer Job. Ne? Das heißt, mir muss bewusst sein, dass es jetzt einfach Teil meiner Arbeit ist, dass ich mich ne, um das Team kümmern muss, dass ich schauen muss, dass alles gut läuft, dass es allen gut geht, ne, dass wir eine gute Kommunikation haben in dem Team. Und da muss ich sagen, da hat mir aber auch Johnny ein bisschen bei geholfen, weil er hatte vorher ein Team, mit dem er zusammen ein Spiel gemacht hat. Ort heißt das. Oh. Genau, so ein Text-Adventure, was übrigens auch richtig gut lief. Und da hat er mir zum Beispiel solche Tipps gegeben wie, ja, die haben halt dann am Ende des Monats immer so Einzelgespräche miteinander gemacht. Und das läuft super bei uns. Denn das Ding ist, wenn man halt den ganzen Tag arbeitet und so weiter, dann findet man nie den richtigen Moment, um bestimmte Sachen anzusprechen. Und wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt der eine Moment, wenn irgendwas ist, irgendwas, sag es jetzt. Ne? Und dann findet man halt, kleine Problemchen oder kleine Sachen, um die man sich dann da direkt kümmern kann, die man ansonsten vielleicht nie herausbekommen hätte. Ne? Dann ist irgendwer unglücklich, weil, weiß ich nicht, hätte gerne andere Arbeitszeiten oder dies und das. Und es frisst er dann so in sich hinein. Aber stattdessen, ne, weiß ich dann Bescheid und sage ich, ach, ja, gar kein Problem. Hey, dann machen wir das halt anders. Ne? Das ist ja überhaupt kein Ding. Aber ne, die Person denkt dann halt, oh nein, und das, ne, darf ich ja nicht einfach sagen, weil was, wenn das dann ein Riesenproblem ist. Und das, muss ich sagen, hat uns sehr geholfen.
Dieser neue Aufgabenkatalog, den ich eben schon angesprochen hatte, jetzt als Chefin, ist das was, in das du so mittlerweile, also reingewachsen ja sowieso, aber auch etwas ist, wo du sagst so, oh mega geil, ich möchte gar nicht mehr ohne diese Aufgaben, die da als auf mich dann zukommen? Oder gibt es Tage, wo du dann ins Studio kommst, ich weiß nicht, und dann denkst so, es wäre auch schön, wenn ich jetzt hier einfach nur, wenn ich einfach nur, keine Ahnung, Writing machen könnte, einfach nur Art, weißt du, einfach nur das. Gibt's so Tage?
Also ich muss sagen, mit dem Team zusammen nie. Also wir haben jetzt zum Beispiel mal zwei Tage im Büro, ne, wenn ich das Team da sehe und es ist super und es macht mir so viel Spaß und ich liebe das und ich freue mich dann auch, wie gesagt, wenn es allen gut geht. Aber die Tage dann, die ich davon zu Hause arbeite, wo ich mich dann um den ganzen Admin-Kram kümmern muss, wie gesagt, hier Steuern und dies und das und Rechnungen und hast du nicht gesehen, den Kram, ja, da wünsche ich mir ganz oft, dass ich den Kram bitte nicht mehr machen muss. Man hat dann, das hat man auch dann die ganze Zeit im Hinterkopf, dann die Formulare und das und da. Das ist wirklich super anstrengend, aber ich sage mir auch, okay, man kann halt nicht das eine ohne das andere haben. Und deswegen sage ich mir, okay, wenn das jetzt die einzige schlechte Sache an meinem Job ist, ja, okay, dann nehme ich das, dann mache ich das halt.
Ist es denn die einzige schlechte Sache an dem Job? Also ist es, ich meine, wir haben in unserem Gespräch ja jetzt schon so ein paar Punkte berührt, ne? So in der Biografie eures Studios, sage ich mal, wo man echt so kurz gedacht hat, so hoffentlich geht alles gut. Also mit dem Preis vom Entwickler, Deutschen Computerspielpreis, die Sache mit in 6 Monaten so ein Spiel zusammenbasteln, das sind schon Momente, da kann ich mir vorstellen, Adrenalin und Stresspegel gehen ganz weit nach oben. Hättest du es dir so anstrengend vorgestellt oder so stressig, bevor alles losging?
Nicht ganz. Also ich meine, als Freelancer hatte ich dann auch schon die Momente, ne, die kleine Achterbahnfahrten, ne, bei denen dann einen Monat kriegt man dann zigtausend Aufträge und nächsten Monat kommt gar nichts, halt so eine Sachen. Ja. Aber ich muss sagen, Firma ist jetzt nochmal Achterbahn Level 10. Also das ist echt, echt krass. Aber ganz ehrlich, ich liebe das. Ich liebe diese krassen Risiken, weil man hat, klar, man kommt dann irgendwann unten an und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hoffe, wir überleben das. Aber dann gibt es halt auch so eine richtig hohen Momente, ne? Wie gesagt, wo man dann halt richtig stolz auf sich und das Team ist und man sich sagt, wow, wir machen hier wirklich was, ne, was uns wichtig ist. Und was dann auch irgendwie, ja, wo es noch Leute gibt, die Spiele spielen und das berührt sie wirklich. Und das, ja, finde ich, macht es dann alles total wert. Also ich würde niemals irgendwas anderes machen wollen.
Wie entstehen denn eigentlich diese Projekte für die neuen Spiele? Also ich meine, jetzt aktuell, da haben wir jetzt die Geschichte gehört zu Duck Detective, wie das entstanden ist, aber das nächste größere, sage ich mal, Odyssey Island, wie kann ich mir vorstellen, oder lass mich das anders fragen, man sitzt ja da, ich stelle mir das so vor, also du sitzt am Montagmorgen vor deinem PC und siehst ein weißes Google-Dokument oder was auch immer und denkst so, alles klar, Idee fürs nächste Spiel. Und dann schreibt man da Dinge drauf und ne, als kreativer Mensch fallen einem ja wahrscheinlich auch viel mehr Dinge ein, als man aufschreiben kann. Aber wie trifft man jetzt diese Entscheidung zu sagen, okay, das ist es, daran klemmen wir uns. Weil da steckt ja auch wieder so viel Verantwortung drin, das ist ja eine so wichtige Entscheidung. Wie läuft das bei euch ab?
Ja, also ich meine, wie ich schon vorhin meinte, das Brainstorming, das passiert irgendwie schon die ganze Zeit. Ne? Es ist schwierig, dann irgendwie nicht Ideen zu haben, aber na, es ist nicht schwierig, Ideen zu haben, aber es ist sehr schwierig, gute Ideen zu haben. Und
Ja.
und dann auch zu wissen, ist es jetzt eine gute Idee oder nicht. Und ja, also ich und Johnny, wir sitzen dann zusammen und besprechen die Sachen. Und er ist halt so ein Mensch, er denkt sehr, was die Mechaniken angeht. Und ich denke halt eher, was so, ja, die Thematik von dem Spiel und halt, ja, narrativ, ne, wie das Ganze dann abläuft. Und ich glaube, deswegen passen wir ganz gut zusammen. Denn genau da haben wir dann keine Sachen, wo es dann große Streitigkeit oder irgendwas gibt, wenn der eine sich mehr um das andere kümmern möchte. Und wir müssen dann natürlich auch irgendwas finden, bei dem ja, wir beide uns einig sind, bei dem wir beide dann denken, das ist eine gute Idee. Und ich bin dann so jemand, der so extrem positiv ist. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Und Johnny ist jemand, der sehr negativ ist. Und ich glaube, dadurch haben wir dann diese Balance, bei dem ich dann sage, oh ja, und wir machen dann alles und dies und das und dieses Spiel. Und es wird dann meistens sehr groß. Und Johnny sagt dann, Moment, nein, das ist totaler Overscope. Und dann setzen wir uns zusammen und dann, ja, wird dadurch dann irgendwie ein Paket gemacht, ne, was dann auch realistisch ist, was wir mit dem Team machen können und bei dem wir dann auch alle, ja, dann irgendwie, ja, uns darauf freuen, ne, dann machen ich und Johnny etwas fertig. Wir zeigen das dann dem restlichen Team. Ne? Und wenn wir sehen, oh Mann, die sind da genauso begeistert von wie wir, dann wissen wir, okay, ja, das ist das Richtige.
Das ist übrigens mit der positiven Einstellung. Das ist mir in der Vorbereitung auf dieses Gespräch total aufgefallen. Ich habe Interviews und Talks mit dir gesehen und es ist einfach, also wenn du auf diese Bühnen gehst, ein Grinsen geht durch den Raum, weil du wie sagt man das denn, dass es nicht doof klingt, diese positive Ausstrahlung einfach hast. Und ich habe das dann gesehen und mich dann auch gefragt und ich frage das jetzt einfach auch mal dich, was ist es denn eigentlich genau, was dich da so über diesen Job so grinsen lässt? Also was ist es, was so diese Leidenschaft eigentlich für dich ausmacht, dass du sagst, es ist genau richtig, wo ich hier gelandet bin?
Ja, also ich muss sagen, das ist ja auch nicht normal, ne, dass man einfach, dass man, ja, dass man seinen Traumjob quasi haben kann, ne, und dass man wirklich etwas macht, was man liebt und was einem, ja, irgendwie das Gefühl gibt, man macht etwas für die Welt, was sie verbessert. Ne, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sich das nicht aussuchen können, ne, was sie machen, und die sind dann gefangen in so etwas. Und ich bin einfach so froh, dass ich etwas erschaffen habe für mich selbst, diese Welt, in der ich glücklich bin. Und zum Glück, ne, nehme ich das immer noch nicht als selbstverständlich hin. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern. Ne, und es gibt immer wieder so Momente, in denen man sagt, oh, und das ist alles doof und dies und das. Und so, ja, aber weißt du was, ich mache Videospiele, das ist super cool. Und ich glaube, das ist so etwas, ja, was mich dann da trägt.
Ohne Witz, ich glaube, also da können wir uns die Hand geben. Ich habe das hier mit Okay Cool genauso. Das begann vor 4 Jahren. Da war ich im Saftladen in Berlin bei einem Interview und habe mir während des Interviews noch gedacht, oh, es wäre eigentlich schon cool, wenn ich jetzt das nicht einfach nur nutze als Infos für irgendeinen Text, den ich schreibe, sondern einfach dieses Gespräch, das ich jetzt gerade hier geführt habe, das so ausstrahle. Und das war einer
Ach,
der
sehr
Bausteine,
cool.
der mich dann auf die Idee gebracht hat, dieses Ding hier ins Leben zu rufen. Und das ist ja mittlerweile, das ist was so Tolles und Großes geworden. Ich habe es an irgendeiner anderen Stelle auch schon gesagt, aber letztes Jahr auf der Gamescom habe ich zum ersten Mal bei dieser Branchenparty mitbekommen, wie Menschen, die sich selbst nicht kannten, vorstellten und dafür den Eisbrecher genutzt haben, hey, ich habe dich im Okay Cool Podcast gehört. Und ich dachte, ich falle in
Hammer.
den Fluss. Ich dachte, es ist ja der abgefahren, um Gottes Willen. Und deswegen, ich kann das so nachvollziehen, was du sagst. Es ist eine ganz besondere Art von Privileg, die man da spürt.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde, so jeder leistet seinen, ne, Beitrag in der Welt. Und wenn jemand dann halt so etwas findet, bei dem man dafür, ja, man brennt dafür, ne, und man sieht, es verändert die Welt. Ich meine, ein kleines bisschen. Und wenn jeder das macht, ne, dann haben wir schon mal eine Welt, die sehr viel schöner ist, als sie davor war.
Ja. Ich wollte als Kind Archäologe werden. Wolltest du als Kind auch genau das werden, was du jetzt bist, oder beziehungsweise Illustratorin, was du ja vorher gemacht hast? Oder gab es noch einen ganz anderen Wunsch, einen Berufswunsch, den du da hattest?
Ich wollte Mangas zeichnen. Also ich mache zwar immer noch, ne, so Art technisch was in die Richtung, aber ich habe damals super gerne so Animes geguckt, so Dragon Ball und Sailor Moon und die ganzen Sachen, und habe ganz viele Mangas gelesen. Da ging immer mein Taschengeld dafür drauf. Und ja, ich fand das so toll und habe dann ganz viel gemalt. Und ja, ich meine, das genau ist es nicht geworden, aber ich glaube, ja, kleine Annika wäre, glaube ich, schon zufrieden gewesen mit dem, was ich jetzt mache.
Hast du damals auch Spiele gespielt, also digitale Spiele?
Ja, total. Also ich hatte, ich meine, als allererstes hatte ich dann einen Gameboy und dann hatte ich einen N64. Und wie gesagt, damals schon, ja, Majora's Mask war mein absolutes Lieblingsspiel. Aber ich habe nicht daran gedacht, selber Spiele zu machen. Das war irgendwie, das war zu weit weg. Das war dann irgendwie, weiß ich nicht, da dachte ich, nee, das sind so ganz besondere Menschen oder das sind dann halt ganz, ganz viele Menschen, die es zusammen machen und das kann ich alleine nicht, dachte ich irgendwie.
Hast du auch nie von so Game Design Studiengängen mitbekommen? Weil ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig einschätze, was so dann ungefähr das Alter angeht, das war ja dann zu einer Zeit, wo dann schon sowas durchaus bekannter war, ne? Dass man sowas auch studieren kann und sowas.
Ja, war mir aber in dem Alter nicht bewusst.
Ja.
Also ja. Ich glaube, davon habe ich dann mitbekommen, oh, ich weiß nicht, da war ich dann 25, 26 oder so. Es war ganz spät, wo ich dann irgendwie von der Bubble dann mitbekommen habe, ja.
Abgefahren. Und jetzt ist das daraus geworden. Also wirklich total spannend, diesen Weg mal in diese Branche reinzuhören. Und jetzt nochmal bei der Branche, um da nochmal stehen zu bleiben, nochmal eine Frage, die sich jetzt wieder so ein bisschen um die Gegenwart dreht und auch jetzt die aktuellen Spielprojekte, die ihr in der Pipeline habt. Also ich muss kurz ausholen. Das ist so ein Eindruck, den ich gewinne, auch wieder in Gesprächen mit Entwicklerinnen und Entwicklern, auch gerade Entwicklern und Entwicklerinnen aus kleineren Teams, dass sie sagen, alles klar, wir haben vielleicht eine coole Spielidee, wir haben einen total tollen Plan, wie wir die Menschen da draußen glücklich machen wollen, aber wir haben Angst, dass es einfach niemand mitbekommt. Also wir haben Angst, dass wir irgendwie auf diesen roten Knopf, ne, Spiel wird veröffentlicht, drücken, aber niemand bekommt es mit, niemand sieht es, weil drumherum alleine auf Steam so viele andere Spiele sind. Und wenn man sich dann vielleicht noch in einer Nische bewegt, in der auch noch eine starke Konkurrenz da ist oder man ein schlechtes Timing hat, dann ist man chancenlos. So ist diese Stimmung, die ich da manchmal mitbekomme, wirklich bei den Menschen da draußen anzukommen. Wie gehst du mit dieser Gefahr um, dass das ja durchaus passieren kann? Also, dass ihr ein Spiel veröffentlicht und einfach viel zu wenige Leute überhaupt davon mitbekommen?
Oh, das denke ich mir immer. So jedes Mal denke ich mir, oh, das kauft dann meine Mutti und das war's. Das ist richtig, richtig schlimm. Ja. Und ich meine, deswegen haben wir dann auch für das erste Spiel für Kraken Academy uns einen Publisher gesucht. Ich mir dachte, okay, ich habe von Marketing wirklich null Ahnung. Ich meine, ich mache ein paar Twitter-Posts und ich kriege 5 Likes. Okay, ich glaube, das bringt es jetzt nicht so sehr an. Also, okay, wir brauchen jemanden, der davon Ahnung hat. Und genau, es war Fellow Traveler. Und mit dem lief das dann auch wirklich gut. Also da haben wir dann noch ordentlich Wishes gehabt vor dem Release. Und ich meine, wenn man dann schon so eine recht große Nummer hat, ne, bei den Wishes, denkt man sich, okay, gut, es sollte eigentlich okay laufen. Also man hat natürlich immer Angst, ne? Aber man denkt sich dann, okay, aber es kann eigentlich nicht ganz super schlecht laufen. Und ich meine, mit Duck Detective sind wir dann genau das Gleiche nochmal durchgegangen und dachten uns dann auch, ach Mensch, brauchen wir jetzt einen Publisher? Aber eigentlich haben wir uns vorgenommen, dass unser Ziel ist, dann wirklich unabhängig zu sein, irgendwann, ne, ohne Publisher. Und ja, wir dann so, aber können wir das wirklich auch? Und hat man dann dauernd die Zweifel. Und wir haben dann jetzt mit einer Marketingagentur zusammengearbeitet. Future Friends heißen die. Ganz, ganz.
Ach, Thomas Reisenegger, auch er schon mehrfach hier zu Gast gewesen. Toll.
Echt? Ach, wie witzig.
So hört man sie wieder. Siehste. Toll. Ja.
Ja, so toll. Die sind so gut. Oh mein Gott. Und bei denen zusammen hatten wir dann auch wirklich den Eindruck, okay, das können wir ohne Publisher machen, weil die sind so super und wir haben dann einfach so ein Vertrauen in die noch mehr, okay, das schaffen wir jetzt. Wir machen das jetzt alleine und hoffentlich läuft es dann gut.
Das ist so lustig, also wie oft Thomas hier auftaucht und in sein Team und in den allerhöchsten Tönen gelobt wird, wirklich immer unabhängig auch voneinander in den Gesprächen, also er scheint irgendwas richtig zu machen.
Ja, ja.
Der war der zweite Gast, der jemals in dieser Reihe mit aufgetaucht ist. Und
echt?
Ich weiß noch, damals, das hat mich ja so gefreut, weil, also ich habe ihn auch persönlich schon damals gekannt, aber ich meine, damals war dieser Podcast ja wirklich nur so ein Hobby-Ding. Und er hat trotzdem gesagt, jawohl. Und dann hat er mir danach, ich glaube in der 5., 6. Woche, also nach 5, 6 weiteren Folgen, hat er mir geschrieben, eine E-Mail hat gemeint, er hätte gar nicht gedacht, dass ich das immer noch mache. Also dass das so eine Regelmäßigkeit behält und jetzt mache ich es immer noch. Es ist einfach toll.
Das ist super.
Ja, das ist toll. Da seid ihr, dass ihr an den geraten seid, beziehungsweise auch an sein Team, das ist tatsächlich, kann ich mir vorstellen, Glücksgriff.
Ganz super, ja, ich freue mich total, weil die sind natürlich, haben natürlich sehr viele Leute, ne, haben andauernd viele Projekte, dadurch, dass sie so gut sind. Aber ich habe mich gefreut, dass sie gesagt haben, oh, nee, das sieht cool aus, ja, das machen wir auch noch mit.
Wie ist es denn mit Odyssey Island?
Ja, oh Mann, also mit Odyssey Island, das ist halt so ein mega Riesenprojekt.
Ja, ja.
Und das haben wir angefangen nach Kraken Academy, weil wir uns dachten, okay, wir wollen jetzt mal versuchen, ein größeres Projekt zu machen. Und ich glaube einfach, weil auch die Stimmung in der Branche in dem Moment so war, dass kleine Teams oder auch kleinere Projekte, dass es da sehr schwierig war, Förderung für zu bekommen, beziehungsweise ja halt Funding. Und dass halt die Leute dann eher Budgets wollten, die höher sind, ne, Teams, die ein bisschen größer sind. Und deswegen haben sie gesagt, okay, na, wie wär's denn? Da haben wir ja auch irgendwie auch doch Bock drauf, ne, was Größeres zu machen. Mhm. Und ja, leider hatten wir dann diesen extremen Druck, ich meine, den wir jetzt uns selbst hinzugefügt haben, ne, absolut unnötig, aber das weiß man ja in dem Moment nicht. Und deswegen heißt es, okay, schnell, lass uns das hier fertig machen, lass uns das pitchen. Und dann, als wir dann mal fertig waren mit dem Prototyp und mit dem Pitch, ne, ging alles komplett dann bergab, so was die Branche und das Funding angeht, was so rumgegangen ist. Und es war alles super, super schwierig und hat alles ewig gedauert. Und ne, man kennt es ja mit den Publishern. Man sitzt dann, weiß nicht, mindestens 6 Monate in den Gesprächen, bis dann da irgendwas passiert. Und ja, und in dieser Zwischenzeit dachten wir uns, okay, ehe wir jetzt hier rumsitzen, dann lass uns doch jetzt einfach noch ein Spiel machen. Und es müsste dann aber etwas sein, ja, was halt schnell fertig gemacht wird. Ne? Weil falls wir dann die Funding-Zusage bekommen, dann irgendeinen Publisher finden, dann müssen wir halt dann schnell auf das nächste Projekt aufspringen. Das heißt, genau, es muss was Kurzes, Kompaktes sein. Und so ist dann, ja, Duck Detective entstanden.
Spannend.
Ja, das ist alles, oh Mann, das ist immer so ein Hin und Her und hier und da. Und ne, man muss sich dann immer, ja, anpassen darauf, was denn gerade passiert. Es ist nicht immer einfach, vor allem, wenn es dann halt solche kreativen Sachen sind. Ne? Du sitzt, wie gesagt, mit einem leeren Blatt Papier und dann so, jetzt mach mal jetzt ein tolles Spiel, bitte.
Eine richtig gute Idee.
Ja, jetzt bitte.
Und wie ist jetzt der aktuelle Stand bei Odyssey Island?
Also wir schauen jetzt, je nachdem, wie es läuft mit Duck Detective, aber eventuell wollen wir dann auch Odyssey Island selber funden. Wie gesagt, die Idee ist, wie gesagt, dann unabhängig zu sein. Genau, aber wir schauen dann einfach mal, wie es läuft. Wir hatten jetzt auch mittlerweile Interessenten fürs Spiel, dadurch, dass wir es jetzt auch announced haben, ne, auf Steam. Und wir gucken mal, was passiert. Das hängt jetzt komplett von Duck Detective ab.
Aufregend, da habe ich dich ja an einer super spannenden Stelle in deiner Arbeitswelt erwischt. Jetzt, das ist ja wirklich so, da sind gerade viele Bälle in der Luft.
Ja. Und ich kann jetzt halt keine Entscheidung treffen, ne? Das ist so, muss jetzt erstmal schauen, was passiert. Beziehungsweise manchmal muss man auch Entscheidungen treffen und man, bevor man weiß, ne, was dann passiert mit irgendeinem Spiel, wie gut ein Spiel läuft und wie gut auch nicht. Deswegen, ja, mal schauen. Alles immer ein großes Risiko.
Mein Gott, hier bei Okay Cool, also das ist jetzt hier gerade die Reihe Okay Cool trifft. Es gibt noch dieses, ich sage mal, Spin-off-Format, Okay Cool trifft wieder. Da lade ich Leute ein, die schon mal hier zu Gast waren, nach irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so und frage, na, was ist denn so passiert? Und ich habe das Gefühl, bei dir gibt's da besonders viel zu erzählen. Dann, wenn man sich vorstellt, in 2 Jahren oder so, hören wir uns hier wieder, dann wissen wir, wie es ausgegangen ist.
Boah. Das wäre schon cool. Ja, und es ist dann immer cool, sich so Sachen dann nochmal anzuhören, ne, die man dann vor Jahren angehört, aufgenommen hat, ja.
Und ob der Kleiderschrank noch stehen wird, um Gottes Willen, das ist ja auch noch so ein Ding, der ein weiterer Ball in der Luft. Mein Gott, ein aufregender Tag heute, ein aufregender Moment in unser beider Leben. Aber du, ich habe mich ja so gefreut. Ich habe mich so gefreut, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch und dass ich dich jetzt hier mal so abpassen konnte, weil das sind immer so schöne Entstehungen von Gesprächen dieser Art. Ich saß wirklich vor ein paar Tagen da, habe Duck Detective gespielt und mir gedacht so, okay, ich muss mit ihr sprechen. Und jetzt sitzen wir hier. Ja, ich fand's cool. Toll. Ich habe mich richtig gefreut.
Ich habe mich auch super gefreut. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Na ganz klar. Krass. Ja, und dann die Leute da draußen, ich habe es in der Anmoderation mit Sicherheit schon gesagt, aber wirklich, DuckDetect, oh Gott, mein Gott, das Endenspiel, mein Englisch. Es ist, guckt es euch mal an, da ist eine Demo da draußen, jawohl. Toll, du, ich drücke euch als Team und dir alle Daumen. Ich bin gespannt, wie sich das alles in Zukunft weiterentwickelt und ich winke dir hier von Hamburg aus.
Vielen lieben Dank. Na denn, mach's gut und viel Glück mit deinem Schrank. Ja, tschüss.
Oh Gott, danke. Tschüss. So, vielen Dank noch einmal an Annika für ihre Zeit, an euch für eure Zeit, dass ihr hier zugehört habt. Es war uns allen eine ganz große Freude, ich bin mir sicher. Wenn dem so gewesen ist, dann fühlt euch herzlich eingeladen, Sternewertung hageln zu lassen auf die Apple Podcast Seite von Okay Cool oder Spotify und so weiter und so fort. Das freut mich tief im Herzen, hilft auch anderen Menschen dank des Algorithmus und seiner Magie entdeckt zu werden. Ne? Also Quatsch. Also. Wer bewertet, hilft, dass der Podcast bekannter wird. Vielen Dank. Ich wünsche euch eine gute Zeit.